Dritte Folge: In der Höhle der Moorfee. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, bei der Moorfee, die wie ein Monstrum Giganticum aus dem Morast auftauchte und ein heiseres Brüllen ausstieß. Normalerweise stellt man sich unter einer Fee, ob eine aus dem heimischen Wald oder eine von einem anderen Stern, etwas anderes vor. Eine zwar geheimnisvolle, aber doch recht liebliche Gestalt. Diese Moorfee aber war so schrecklich anzuschauen, dass der Junge gar keine Gelegenheit fand, Angst zu haben. Aus einem schuppigen Leib heraus ragten drei gewaltige Köpfe, die sich ruckend und zuckend mal nach vorn, mal nach hinten, mal zur Seite bewegten. In der Mitte der Köpfe war jeweils ein riesiges Auge zu sehen, das dunkelrot leuchtete und so böse funkelte, dass man wahrlich um sein Leben fürchten musste, zumal das Schrecklichste die geöffneten Mäuler waren. Groß wie Garagentore, dunstig wie Waschküchen und innen bläulich-rosa wie die galertartigen Körper der Meeresquallen. Ab und zu spuckten die Mäuler schwarzen Moorschlamm aus. Geifer und Spucke liefen an ihnen herab und dünne, lange Zungen zuckten in ihnen herum. Mit den beiden mächtigen Vorderbeinen, die wie Pferdehufe endeten, stützte sich die Moorfee auf den Rand der Wiese, starrte mal mit dem einen, dann mit dem anderen ihre Augen den Jungen an und brüllte heiser aus allen drei Mäulern gleichzeitig die Frage heraus:
Was willst du, erbärmlicher Wicht?
Jetzt nur alles richtig machen, schoss es dem Jungen durch den Kopf. Er wollte nicht umsonst zu mitternächtlicher Stunde hierher gekommen sein. Seinem unglücklichen Vater war offensichtlich nur zu helfen, wenn er der Moorfee das Geheimnis der Affenpfote abtrotzte. Dieses seltsamen Biests, das ihm Unglück brachte, seit er es in einer Mülltonne gefunden und nach Hause mitgenommen hatte. Seit es ihm in jener ersten Vollmondnacht fast an die Gurgel gegangen war. Und seit ihm der alte Mann prophezeit hatte, dass die Moorfee ihm das Geheimnis der Affenpfote verraten müsste, wenn er sie ohne Furcht im Herzen danach fragen würde. Noch ein zweites Mal hörte der Junge die drei Mäuler brüllen.
Was willst du, erbärmlicher Wicht?
Und gerade als er sprechen und nach dem Geheimnis der Affenpfote fragen wollte, hörte er es hinter seinem Rücken rascheln und zischeln. Mit einem kurzen Blick schaute er sich um, sah eine Schlange vorbeihuschen und vor nichts hatte er mehr und intensiver Angst als vor Schlangen. Er spürte, wie ihm die Knie weich wurden, das Herz wie rasend zu klopfen anfing und der kalte Angstschweiß auf die Stirn trat. Alles andere geschah dann sehr schnell. Aus dem mittleren Maul der Moorfee schoss die lange Zunge heraus, stieß ihn vor die Brust, sodass er hinfiel. Die drei Augen blickten ihn gleichzeitig triumphierend an. Ein blechernes Lachen stieg zum Nachthimmel empor und dann strich die klebrige Zunge über den Jungen hinweg, vom Kopf bis zu den Füßen. Einmal, zweimal, das dritte Mal fühlte er schon nicht mehr, denn er war ohnmächtig geworden. Und nur die Waldkäuzchen stöhnten. Das erste, was der Junge spürte, war eine feuchte Kälte, die ihm die Beine hochkroch. Dämmerlicht umgab ihn. Dann hörte er es tropfen. Von felsigen Wänden herab fielen Wassertropfen. Sein Blick schweifte umher und tastete die Wände entlang, huschte über eine Decke, die sich weit über die Höhle spannte, und blieb schließlich dort hängen, wo es ein wenig heller war. Keine Frage. Dort lag sie, die Moorfee, und schlief. Die drei Köpfe zwischen die beiden Vorderpfoten gepresst, den schweren Leib halb vor dem Höhleneingang liegend, tief ein- und ausatmend, ab und zu mit dem kurzen Schwanz den Boden peitschend, einem Schwanz, der aussah wie ein umgedrehtes Krokodil und der hinten offen war wie ein Maul. So lag sie da, schnaufte und röchelte, dass man befürchten musste, sie könnte jeden Augenblick in 1000 Stücke zerplatzen. »Ob sie mich bewacht?«, dachte der Junge, der jetzt erst merkte, dass er mit dem Rücken auf dem steinernen Boden lag. Ihm war kalt, er fror, und am liebsten hätte er lautlos geheult, so verlassen, so einsam, so bedroht kam er sich vor. Wer hatte ihm das alles angetan? Warum musste ausgerechnet er diese blöde Affenpfote finden? Was für ein Geheimnis umgab seinen Vater, der seit jener Nacht so verändert war? Warum hatte der alte Mann ihn an diese schreckliche Moorfee verwiesen, die er nach dem Rätsel der Affenpfote fragen sollte? Überhaupt, wie kam er eigentlich hierher in diese riesige Höhle? Fragen über Fragen. Was aber hatte die Stimme im Kastanienbaum gesagt? Sei dennoch zuversichtlich, dann wird alles, alles gut. Die Stimme hatte gut reden. Ja, auch seine Klassenkameraden konnten getrost zuversichtlich sein. Die hatten jetzt Mathe bei Mrs. Florence oder Englisch bei Dr. Engel. Vielleicht erzählte er gerade seiner Klasse schauerliche Gespenstergeschichten, sodass die Kinder ihm genüsslich lauschten, während er hier in der unheimlichen Höhle lag und... Gerade als der Junge nun wirklich losheulen wollte, hörte er eine Stimme leise rufen.
»Hey! Hey! Junge! Nun komm schon näher, du Dummkopf! Oder siehst du nicht, dass ich eingesperrt bin?«
Verflixt, diese Stimme kannte er doch.
»Natürlich!«
Der Junge richtete sich auf und sah nach hinten in die Höhle hinein, aus der die Stimme gekommen war.
»Ja, ja, ich bin's, der alte Mann!«
So fuhr die krächzende Stimme fort, die aber heute gar nicht mehr so zänkisch klang, sondern eher wie eine gepresste Geheimnachricht an das Ohr des Jungen drang. Als hätte der Alte geahnt, wie ihm zumute war, rief er,
»Fang jetzt bloß nicht an zu heulen! Komm lieber her, aber sei leise, sonst weckst du die Moorfee auf!«
Verwirrt rappelte sich der Junge auf, befühlte seine nassen Kleider und tastete sich an der Felswand entlang in den hinteren Teil der Höhle.
»Hier entlang und macht nicht solchen Krach!«
rief der Alte, obgleich der Junge fast geräuschlos auf ihn zuschlich. Und dann erkannte er den riesigen Schlapphut, die kleine Gestalt, aber nur einen Stock, mit dem der Alte herumfuchtelte.
»Ja, ja, ich weiß. Du suchst den Knüppel, nicht wahr? Ich habe ihn in der Hand, du Dreikäsehoch. Jetzt ist es natürlich nur ein einfacher Stock. Aber wenn die Morphie will, dann fährt sie mir mit ihrer klebrigen Zunge dreimal über den Leib und schon bin ich da drin, in dem verdammten Stock da, der dann natürlich dicker wird und wie ein Knüppel aussieht.«
Der Alte kicherte, während die Moorfee gerade wieder mit ihrem Schwanz den Boden peitschte, laut aufröchelte und den mittleren Kopf kurz anhob, so als wolle sie erwachen.
»Wie kommen Sie denn hierher?« fragte der Junge kleinlaut.
»Blöde Frage«, antwortete der Alte, der anscheinend nur schimpfen und kleine, tapfere Jungen beleidigen konnte. »Blöde Frage. Sag uns lieber, wie wir herauskommen, du Naseweiß. Denn hereingekommen sind wir ja ohne Mühe.«
»Wie denn?« wollte der Junge wissen.
»Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein«,
schimpfte der Alte und fast schien es so, als würde er einen Tobsuchtsanfall bekommen. Aber offensichtlich war ihm ein solcher unter den momentanen Umständen wohl doch zu riskant, weshalb er meinte,
»Also hör zu, du Nerventöter! Wir befinden uns in der Höhle der Moorfee, mehr als 100 Meter unter dem Moor, mitten in einer riesigen Luftblase. Alles, was die Moorfee hierher schleppen will, das bestreicht sie dreimal mit ihrer Zunge, sodass es zu einem Knüppel wird, klemmt ihn sich quer in eines ihrer Mäuler und verwandelt ihn hier unten auf dieselbe Weise in die frühere Gestalt zurück.«
»Dann war ich auch?« wollte der Junge wissen.
»Natürlich, du superkluger Drachensteiger. Und wehe, du hättest mich dort oben als Knüppel in das Moor geworfen. Aber lassen wir das. Wir müssen hier raus, sonst sind wir verloren.«
»Aber wie denn?« meinte der Junge.
Wie denn? Wie denn?
Rief der Alte zornig.
Ich denke, du gehst zur Schule und lernst eifrig.
Doch schon, antwortete der Junge. Aber solche Sachen lernen wir natürlich nicht.
Täte aber gut,
schimpfte der Alte.
Ich weiß einen Ausweg, sagte der Junge nach einer kurzen Pause. Wir könnten uns aus der Höhle schleichen und nach oben tauchen.
Oh Gott, Gottchen, nein, jetzt bist du wohl gänzlich unter die Schwachsinnigen geraten. Wie willst du denn durch 100 Meter dicken Schlamm und Maras tauchen? Wie? Kannst du mir das mal sagen?
Da magst du recht haben, antwortete der Junge, dem die Sache immer bedrohlicher wurde. Sag mal, fuhr er fort, gilt eigentlich noch deine Prophezeiung, dass mir die Moorfee das Geheimnis der Affenpfote verraten muss, wenn ich sie danach frage und dann bei keine Angst verspüre?
Natürlich, meinte der Alte. Aber das ist jetzt alles unwichtig, denn ehe die Moorvieh wieder auf Beutefang geht und im Moorschlamm herumschwimmt, wird sie dich auffressen.
Dem Jungen lief ein Schauer über den Rücken, als er daran dachte, dass die Mäuler des Ungetüms von innen so aussahen wie die schwabbeligen Körper von Meeresquallen.
Jetzt weiß ich, was wir tun können, sagte der Junge, und er spürte, wie Wut und Zorn in ihm aufstiegen.
Da bin ich aber gespannt, Herr Alleswisser,
antwortete der Alte.
Wir machen deinen Stock da, an der Spitze glühend heiß, stoßen ihm den Monster in die Augen und schlagen es dann tot, so wie Odysseus das mit dem Zyklopen gemacht hat.
Der Alte gaffte den Jungen so ungläubig und sprachlos an, dass der Junge merkte, das war wohl kein guter Vorschlag gewesen. So war es fast überflüssig, dass der Alte nach einer ganzen Weile murmelte:
So, glühend machen, wo hier ja so viele Feuerchen sind. Und totschlagen, wo hier ja so viele Felsen herumliegen. Und dann auf ein U-Boot warten, das uns nach oben bringt. Wo hier ja gerade die Nautilus vorbeigefahren ist. Wie?
Mit ohrenbetäubendem Schnaufen schien die Moorfee ihren Schlaf beenden zu wollen.
Schnell, rief der Alte. Lauf zurück, leg dich wieder hin und tu so, als ob du schläfst. Vielleicht hast du dann noch eine Chance.
Der Junge huschte zur Wand und eilte an seinen Platz zurück. Gerade als die Moorfee ihre Augen öffnete und in die Höhle blickte, hatte er sich hingelegt und tat so, als ob er schlief. Und irgendwie hatte der Junge geahnt, was dann geschah. Vom Eingang der Höhle war ein Ächzen und Schnaufen, ein Rumpeln und Gepolter zu hören. Und aus den halb zusammengekniffenen Augen heraus konnte der Junge erkennen, dass sich die Moorfee aufrappelte, leicht hin und her schwankte, mit dem Schwanz einige Male gegen die Felswand schlug und dann in das Innere der Höhle kroch, direkt auf ihn zu. Kroch ist freilich nicht der richtige Ausdruck. So wie ein Seelöwe an Land halb hüpft und halb kriecht, sich halb nach vorne wirft und dann wieder in sich und seinen massigen Körper zusammensackt, so bewegte sich das Monstrum Giganticum vorwärts und stieß dabei grunzend krächzende Laute aus. Dem Jungen wurde schwindelig und er schloss fest die Augen. So konnte er auch nicht sehen, wie ihn die drei Augen der Moorfee anstarrten und voller Gier musterten, wie der Geifer aus den drei Mäulern tropfte und wie die Zungen gierig über die Lippen leckten. Nur den feuchtheißen Dunst, der aus den weit geöffneten Mäulern drang, den spürte der Junge so stark, dass er meinte, er wäre inmitten eines modrigen Urwalds, der nach fauligem Fleisch und schimmligem Käse roch. Eine Ewigkeit schien es zu dauern, ehe das Monstrum weiterkroch. Langsam öffnete der Junge wieder die Augen, und was er dann sah und hörte, spottet jeder Beschreibung. Die Moorfee soff. Soff, wie nur ein Monstrum saufen kann. Alle drei Köpfe waren halb in den See getaucht, der links vom Eingang und etwas tiefer liegend den hinteren Teil der Höhle ausmachte. Als würden riesige Saugmaschinen Unmengen von Wasser in sich hineinziehen und teilweise wieder ausspucken. So schlürfte und schmatzte die Moorfee fast eine Stunde lang. Und dann war minutenlang ein Laut zu hören, der entsetzlicher nicht sein konnte. Ein Gröhlen und Grollen, ein Krachen und Donnern. Die Moorfee rülpste. Und immer noch war das Spektakel nicht zu Ende. Kaum war das Dröhnen verklungen, hörte der Junge gierig schmatzende Geräusche, ein Quieken und Knacken. Die Moorfee war zu ihrer Fanggrube gerobbt und holte dort mit ihren langen Zungen allerlei Getier heraus, stopfte es in die Mäuler und verschlang es. Enten und Hasen, Wildschweinchen und Wasserschlangen. Dann erst schleppte sie sich zum Eingang der Höhle zurück, wo sie erschöpft in sich zusammensackte und augenblicklich mit einem wohligen Grunzen einschlief.
»Hey«,
rief der Alte,
»lebst du noch?«
Und zum ersten Mal schien er gar keinen beleidigenden Zusatz anbringen zu wollen, von wegen
»Du Dummkopf, du drei Käse hoch«
oder
»Du Naseweiß«. »Hey, Junge, alles in Ordnung?«
So fragte der alte Mann noch einmal. Und dem Jungen war so unheimlich ums Herz, dass er rasch aufstand, zur Wand schlich und so schnell wie möglich zum Käfig rannte, hinter dessen Stäben der Alte wartete. Und dann muss es ihn doch gepackt haben, denn kaum stand er dem alten Mann gegenüber und kaum hatte dieser dem Jungen die Hand auf den Kopf gelegt und aufatmend gemeint,
»Na fein, du lebst!«
Da brach es aus dem Jungen heraus. Die Angst und der Schrecken, die Anspannung und die Unruhe, die Hilflosigkeit und das Heimweh. Und der Junge weinte so lange, bis er den Alten sagen hörte,
»Na, nun ist es aber gut, mein Junge, sonst kriegen wir hier noch eine Überschwemmung.«
Der Junge trocknete sich die Tränen und musste lächeln. Ein komischer Kauz war der Alte, grantig wie Onkel David, wenn ihm der Whisky ausgegangen war, aber auch irgendwie gutmütig, wie Hausmeister Taylor, wenn er einem das Milchgeld lieh, das man schon wieder mal vergessen hatte.
»Na siehst du, es geht schon wieder. Also, Kopf hoch, mein Junge«, meinte der Alte. »Uns wird schon etwas einfallen.«
Und dieses kleine Wörtchen »einfallen« muss es gewesen sein, das die Rettung einleitete. Einfallen. 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 »Natürlich! Ich hab's!« rief der Junge.
»Was hast du?«
wollte der Alte wissen.
»Na, die Lösung, die Rettung«,
antwortete der Junge.
»Da bin ich aber nun wirklich gespannt«,
meinte der Alte.
»Wenn du die Rettung weißt, dann gebe ich morgen meiner Schwiegermutter einen Kuss. Und das will bei dem Feldwebel was heißen, verdammt nochmal!«
»Hör zu, wir sind doch Menschen«, fing der Junge an zu erklären. Und Menschen sind bekanntlich klüger als alle anderen Lebewesen, ob Geister oder wilde Tiere, ob Riesen oder wilde Schlangen, ob Monster oder Moorfeen. Sie mögen tausendmal stärker und schneller, größer und verschlagener sein als wir. Eines aber können sie nicht. Sie können nicht denken. Wir dürfen vor der Moorfee nicht fliehen und wir dürfen nicht gegen sie kämpfen, denn dabei sind wir verloren. Wir müssen unseren Kopf anstrengen, um zu überlisten, ihr eine Falle stellen, sie reinlegen.
»Das ist gut«, meinte der Alte. »Du sagst die Wahrheit. Wie aber können wir sie übertölpeln? Mir fällt partout nichts ein.«
»Ich habe eine Idee«, antwortete der Junge. »Lass mich mal machen. Ich muss nur eins wissen. Kann uns die Moorfee wieder nach oben bringen?«
»Selbstverständlich«, antwortete der Alte. »Auf die gleiche Weise, wie sie uns hierher gebracht hat. Und übrigens genauso, wie sie mich gelegentlich nach oben schafft, um kleine Jungen anzulocken, wenn mir mein eigenes Leben lieb ist.«
»Du meinst?«
»Ich meine das, was du befürchtest, was aber unausweichlich ist, wenn du hier heraus willst. Du musst dich in einen Stock und ich muss mich in einen Knüppel verwandeln lassen.«
»Gut«, sagte der Junge, »dann wollen wir keine Zeit verlieren und die Moorfee wecken.«
»Ja, hoffentlich geht das gut«,
stöhnte der Alte. Und dann riefen sie beide, wie auf Kommando,
Moorfee, Moorfee, Moorfee.
Mit einem unwilligen Seufzer erwachte die Moorfee, glotzte verständnislos vor sich hin. Dann schien sie die Situation zu begreifen und richtete sich auf. Wütend starrte sie auf die beiden und einen Moment sah es so aus, als wollte sie sich auf sie stürzen. Stattdessen fragte sie mit heiserer Stimme:
Was wollt ihr, erbärmlichen Wichte?
Wir wollen dir einen Handel vorschlagen, Moorfee, rief der Junge. Wenn du uns beide nach oben bringst, auf die Moorwiese, dann werde ich dich zu meiner Schule bringen, wo du viele hundert Kinder finden wirst, die du verschlingen magst, wenn du kannst.
Du glaubst wohl, ich bin blöde, was? Warum sollte ich euch nach oben bringen, damit ihr dort abhaut, was? Nee, du erbärmlicher Wicht. Du willst mich doch nur reinlegen. Denn ob du hier unten krepierst oder dort oben, das ist ja wohl egal. Warum also willst du noch obendrein ein paar hundert andere Kinder opfern? Nee, ich bin doch nicht blöde.
So einfach ist das eben nicht, Moorfee, entgegnete der Junge. Dass wir beide sterben müssen, ist uns klar. Denn dir kann niemand entwischen. Aber wir wollen nicht hier unten in deiner Höhle sterben.
Warum nicht?
Fragte die Moorfee verständnislos. Weil wir sonst nicht in den Himmel kommen, antwortete der Junge. Du weißt doch, dass wir Menschen eine unsterbliche Seele haben, die aber nur dann in den Himmel kommen kann, wenn wir auf Gottes Erde sterben, nicht aber in der Höhle einer Moorfee.
Und das ist euch so viel wert, dass ihr dafür ein paar hundert Kinder opfert?
Fragte die Moorfee ungläubig.
Natürlich, meinte der Alte scheinheilig. Die kommen ja dann auch alle in den Himmel.
Die Moorfee wurde unsicher, überlegte, starrte misstrauisch in die Gesichter der beiden Menschen und dann lachte sie gellend auf.
Nun gut, ihr erbärmlichen Wichte, warum nicht? Statt zwei Happen ein riesiges Festmahl, warum nicht? Legt euch hin!
Und kaum lag der Junge auf dem nassen Felsboden, sah er, wie die Moorfee mit der mittleren Zunge von oben in den offenen Käfig langte, dem Alten dreimal über den Körper strich und einen dicken Knüppel quer in das linke Maul steckte. Wie die Zunge ein zweites Mal hinausschnellte, das konnte der Junge gerade noch sehen. Dann wurde er ohnmächtig. Zum Glück, muss man sagen, denn wenn er sich hätte ausdenken müssen, was ihm noch alles bevorstand, vielleicht hätte er glatt den Verstand verloren. Und den brauchte er nun wirklich noch. Freilich nach einer kleinen Erholungspause. Deshalb, Fortsetzung folgt.